Thema heute, der König kommt, wen interessiert's? Vielleicht für einige schon provozierend, wer jetzt die Faust in der Tasche gemacht hat, mach's dann wieder auf. Es wird sich alles wieder entspannen im Laufe dessen, was ich sage, aber das ist eben die interessante Frage, die dich angeht. Interessiert's dich eigentlich, dass Jesus kommt, dass er gekommen ist, dass er wiederkommen wird? Jesus interessiert es, ob es dich interessiert. Schauen wir mal in den Text. Jesus zieht in Jerusalem ein. Jesus und seine Jünger kamen in die Nähe von Jerusalem. Sie erreichten Bethphage und Bethanien, zwei Ortschaften, die am Ölberg liegen. Jesus schickte zwei Jünger voraus mit dem Auftrag, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Eingang werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da macht, dann sagt einfach, unser Herr braucht das Tier, aber er wird es bald wieder zurückschicken. Sie gingen hin und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden. Sie banden ihn los, aber einige Leute, die dabei standen, fragten, was macht ihr denn da? Was wollt ihr mit dem Esel? Sie antworteten, so, genauso wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel, legten ihre Mäntel auf das Tier und setzten Jesus, und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus. Andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, Hosanna, gelobt sei Gott und gepriesen sei der, der in seinem Auftrag kommt. Jetzt ist Davids Reich endlich da. Gelobt sei Gott im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein. Er ging in den Tempel und sah sich dort aufmerksam um. Am Abend kehrte er mit seinen Jüngern nach Bethanien zurück. Amen. Jesu kommen in seine Hauptstadt, das stellen wir uns anders vor, wenn Angela Merkel nach Berlin kommt oder irgendein anderer besonderer Mensch, eine besondere Persönlichkeit irgendwo öffentlich auftritt. Hier scheint es so zu sein, dass der große Jubel nur vor den Stadttoren wirklich da war. In seiner Stadt wird er zu diesem Zeitpunkt nahezu ignoriert, so könnte man das ein bisschen überzogen vielleicht nennen. Fast wie ein Gast besucht Jesus die Stadt mit ihrem Zentralheiligtum, mit dem berühmten Tempel. Es scheint ihn kaum jemand zu erwarten. Aber die gewaltlose Art der Ankunft des Messias war schon gut 500 Jahre vorher schriftlich vorausgesagt. Was ich da toll dran finde, ist einfach die Tatsache, dass Gott seine Verheißungen detailgenau erfüllt und dass er das so macht, dass wir uns immer darauf verlassen können. Das, was er sagt, das tut er auch. Selbst dann noch, wenn andere das nicht wahrnehmen oder nicht wahrhaben wollen. Der Prophet Jesaja, so haben wir es eben schon mal gehört, jetzt in einer anderen Übersetzung, hatte vorausgesagt, freut euch, ihr Menschen in Jerusalem, jubelt laut, ihr Einwohner der Zionstadt, euer König kommt zu euch. Er ist der Gerechte. Er bringt euch die Rettung. Er kommt nicht wie ein Herrscher und tritt nicht als Kämpfer auf, sondern er bringt den lang ersehnten Frieden. Obwohl er der Mächtigste ist, verzichtet er auf alle Machtbeweise. Er kommt zum Helfen und zum Heilen, zum ewigen Frieden zwischen Gott und Menschen. Die Jünger erleben Jesus als ihren Herrn, dem sie sich bedingungslos anvertrauen können. Jesus beauftragt sie. Sie gehen in seinem Namen und er begleitet sie permanent. Nach der Beauftragung folgt die Sendung. Jesus sendet sie. Sie gehen auf seinen geplanten Wegen und kommen in vorbereitete Verhältnisse hinein. Jesus beschützt und segnet sie immer und überall. Ihm entgleitet nichts und er behält alle Fäden in seiner Hand. dem Schreiber, dem Markus, ist es hier besonders wichtig, deutlich zu machen, alles das, was vorausgesagt war, erfüllt sich auch bis in die kleinsten Details hinein. Mir persönlich macht das Mut, muss ich sagen. Mut, weiterzugehen, nach vorne zu gehen, in dem Vertrauen darauf, Jesus ist da, er geht mit und es geschieht nichts, was er nicht schon längst vorausgeplant hätte. Was bedeutet es für dich heute, dass Jesus, der Messias, gekommen ist? Was bedeutet es für dich heute, jetzt und hier, dass Jesus, der Messias, gekommen ist? Eine Nachricht unter vielen? Die beste Nachricht deines Lebens? Oder schlicht und einfach, naja, weiß ich ja schon lange, ist ja nichts Neues. Es gibt ganz viele Dinge, die durch das Kommen Jesu völlig verändert worden sind. Einige habe ich hier aufgeführt. Was mir im Moment am wichtigsten erscheint, ist, du hast jetzt die Chance, Gott persönlich und angstfrei zu begegnen. Das meint, Gott freut sich über dich. Du brauchst nicht vor ihm wegzulaufen, weil Dinge in deinem Leben nicht okay sind. Jesus bietet dauerhaften Frieden an. Das ist quasi, als wenn Gott persönlich kommt, streckt dir die Hand entgegen und sagt, du, es kann alles gut werden, wenn du willst. Von mir aus, ich mach mit. Ob du mitmachst, entscheidest du selbst. Du kannst endlich ehrlich vor Gott werden. Du kannst ihm sagen, was dir stinkt. Du kannst dir sagen, was gut läuft. Du kannst ihm sagen, was dich im Moment am meisten beschäftigt. Kannst du ihm sagen, was dir Trauer bereitet oder Freude? Und du darfst ganz ehrlich sein mit all dem, was du keinem anderen sagst. Das, was kein anderer wissen darf, was du so gern verschweigst, was wir so gerne unter der Decke verschwinden lassen, das kannst du ihm auch sagen. Vielleicht zum ersten Mal so ehrlich werden. Und ihm deutlich machen, du, eigentlich belastet mich das schon lang. Loswerden wollte ich das schon immer, aber getraut habe ich mich nie. Jesus kommt als der, der gerne vergibt. Es scheint ihm Freude zu machen, dir die Hand entgegenzustrecken, die Gottes liebevolle Hand ist und die dir sagt, du, ich vergeb dir, egal was war. Egal was ist, egal was kommt. Du kannst dein ganzes Leben von Gott erneuern lassen. Jesus bietet dir diesen Neuanfang mit Gott an. Das ist eigentlich eine Sensation. Wir wissen es nur schon so lange und es scheint uns wie selbstverständlich zu sein und geworden zu sein. Aber für diejenigen, die wissen, Gottes guter Geist hat immer noch etwas Neues in der Hinterhand für mich, für morgen und für übermorgen, die sollten sich eigentlich mit einer wundervollen Freude darüber, ja, jubelnd freuen, jauchzend freuen, so ähnlich wie das damals da vor den Toren Jerusalem war. Mensch, Gott ist da bei mir, für mich. Er kam aus Liebe. Jesu kommen in seine Hauptstadt, alles war lange vorausgesagt und es erfüllt sich hier detailgenau. Interessant ist, dass die profane Geschichtsschreibung auch von diesem besonderen geschichtlichen Ereignis berichtet, aber wen hat es eigentlich wirklich bewegt, damals und heute? Ein nicht berittenes junges Lasttier, so hatten es die Propheten vorausgesagt, extra für den Kommenden bereitgestellt. Ein Teppich aus Obergewändern und grünen Zweigen auf seinem Weg ausgebreitet. Hosanna, der bekannte Hilferuf aus dem alten Bund. Ein sehr massiver Hilferuf. Ey Gott, hilf doch endlich, greif doch endlich ein. Er wird zum Jubelruf an diesem Tag, zum Hochruf für den, der gerade kommt. Schön, dass du kommst, Jesus. Gut, dass du kommst. jetzt kann endlich alles das anders werden, was schiefgelaufen ist bisher. Viele hatten auf ihn gehofft, nur wenige erwarten ihn wirklich, den Messias, den Christus, den Sohn Gottes, Gott selbst, der sich aufgemacht hat zu dir und zu mir. Nächste Folie. Wie hättest du damals reagiert? Wärst du im Jahr 33 nach Christus mit auf die Straße gegangen zum Jesusmarsch? Hättest du mitgearbeitet am Teppich aus Dekostoffen und Blumenschmuck? Hättest du etwas zum guten Ambiente damals beigetragen? Hättest du auf dem Fußweg zum Ölberg fröhliche Anbetungslieder mitgesungen, dein Instrument dazu öffentlich gespielt? Übertragen wir das ins Heute. Eben wurde um Mitarbeiter nachgefragt. Hast du den Eindruck, dass Gott dich schon mal gefragt hat, nach deiner Mitarbeit in unserer Gemeinde hier? Hast du das immer wieder so ganz schnell beiseite gedrückt? Ach, die anderen, die machen das alle besser. Außerdem weiß ich nicht, ich bin noch gar nicht gut genug dafür. Ich müsste viel mehr Erfahrung im Glauben haben, ich weiß so wenig und so weiter und so weiter. Versteh das doch heute mal als eine Aufforderung. Jesus sagt dir jetzt ganz persönlich, du, was machst du? Und was würdest du machen, wenn ich jetzt gerade mit dem Esel hier reingeritten käme und würde dich ganz persönlich ansprechen, du, machst du mit? Bist du mit dabei? Bringst du deine Gaben, deine Fähigkeiten? Bringst du dich selbst mit ein? Denk doch mal darüber nach. Eigentlich wolltest du doch schon. Und dann kamen so tausend Dinge dazwischen, so der ganze Alltagskram. Ich bin gespannt, wer nach dem Gottesdienst endlich den Mut hat zu sagen, ab heute mache ich mit. Ich verstehe den Text als eine ganz starke Aufforderung dazu, heute aufzustehen und zu sagen, ja, ich bin dabei, mit mir ist zu rechnen, ich bin der neue Mitarbeiter. Sag mir, was ich mache. Du schmunzelst und ich freue mich über das Ergebnis gleich. Oder fragen wir andersrum. Wer von euch weiß eigentlich schon länger, dass er in den vollzeitlichen Dienst gehen soll? Jetzt müssen sich nicht alle angesprochen fühlen. Aber genau die sich jetzt gerade angesprochen fühlen, denen möchte ich das so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Gibt es eigentlich einen wirklichen Grund, diese besondere Beauftragung Gottes zu verneinen, davor wegzulaufen? Wenn du nähere Fragen dazu hast, quatsch mich doch gleich einfach an. Ich bin davon überzeugt, dass hier Leute sitzen, die Gott gerufen hat, für seinen vollzeitlichen Dienst. Ich bin davon überzeugt, dass die das wissen. Dass sie einfach noch nicht den Mut hatten, das öffentlich zu machen. Heute ist der Tag, wo du das machen könntest. Versuch's doch mal. Sprich doch einen der Leute an, zu denen du hier Vertrauen hast. Vielleicht komme ich dafür in Frage. Komm doch auf mich zu. Am besten kommt ihr gleich als Eheleute, das vereinfacht die Sache. Ich fand das gar nicht zum Lachen jetzt, muss ich ehrlich sagen. Ich meinte das ganz im Ernst. Okay, nächste Folie. Für die einen ein Skandal, was ich eben gesagt habe, aber auch das, was damals passiert ist. Für die anderen eine ganze Zukunftshoffnung. So kann es sein. Das ist immer so, wenn Jesus auftritt. Die anderen schütteln mit dem Kopf und die einen freuen sich und haben neue Hoffnung für morgen. Von vielen Volksverführern kritisch betrachtet und genauestens beobachtet, von den glaubenden Nachfolgern bejubelt und als einmaliges heilsgeschichtliches Weltereignis gefeiert, von vielen Menschen zurückhaltend zur Kenntnis genommen, mit distanzierten Reaktionen und ohne große emotionale Beteiligung. Was macht der Einzug Jesu in Jerusalem mit dir, hier und heute. Nächste Folie. An Jesus scheiden sich immer noch die Geister. Wer ist Jesus für dich? Der sogenannte historische Jesus, eine äußerst interessante Persönlichkeit mit Weltruf. Ist er der nur außergewöhnliche Wunderheiler und von vielen bejubelte Alleskönner? Der Schönwettergott für gute Tage? Nur der fromme jüdische Mann, von dem wir friedliche Gesinnung und hohe ethische Wertmaßstäbe lernen können? Jesus toll finden, das haben schon Millionen vor dir. Viele Millionen. Und Nachfolge meint etwas anders. Nachfolge, die Gott sich für dich gedacht hat, meint, er will dich. Er will nicht irgendwas von dir, sondern er schaut dich an und möchte mit dir seine Geschichte machen. Er will dein Leben und deine Zukunft beeinflussen. Dein Sein. Das ist so bei Gott. Du hast ihn ganz oder du hast ihn gar nicht. Aber entscheiden tust du selbst. Nächste Folie. Für die einen der Start in ein neues Leben, für die anderen unbedeutend. Der blinde Bartimäus, unmittelbar vorher hat er eine Begegnung mit Jesus gehabt, bevor Jesus nach Jerusalem einzieht. Er sieht, im wahrsten Sinne des Wortes, der Blinde sieht in Jesus den Sohn Gottes. Er hat verstanden. Gott öffnet ihm die Augen des Herzens und des Körpers. Und er erkennt Jesus als seinen ganz persönlichen Retter und Herrn. Und dann gab es eine ganze Menge andere, viele fromme Leute. Sie sind innerlich bewegt und bereiten äußerlich den ungewöhnlich auffälligen Empfang für den kommenden Christus vor. Und da sind dann noch andere, seine Nachfolger. Sie sind tief beeindruckt von dem, was sie erlebt haben. Aber sie sind wie du und ich. Sie stecken voller Zweifel, voller Fragen. Sie fragen sich, ist das normal, dass ich Zweifel und Fragen habe, wo ich doch schon so lange mit Jesus unterwegs bin? Sei ganz beruhigt. Das ist völlig normal. Glauben ist nichts, was du dir in ein Einkochglas einmachen kannst und dir immer bei Bedarf wieder aus dem Keller rausholst und nachguckst, ob es noch so gut in Ordnung ist. Sondern Glauben ist ein Geschenk, das du aktuell von Jesus Christus bekommst. Nicht irgendwo konservierbar, aber erlebbar. Erlebbar in der Kraft des Geistes Gottes, die dir gegeben ist, wenn du zu Jesus Christus gehörst. Jesus ist größer als deine Zweifel, als die Fragen, die oft in dir bohren und die dazu führen können, dass wir einfach die Lust am Glauben verlieren können. Geht jedem so, gehört mir dazu. Und insofern sei dir ganz sicher, Schlatter hat das mal sinngemäß gesagt, Zweifel ist überhaupt kein Problem. Gott hält deinen Zweifel aus. Und er hat die Antwort, die du brauchst. Ganz individuell für dich gestrickt. Nächste Folie. Ich bin hier ein bisschen sehr direkt geworden heute. Vielleicht liegt das daran, dass mir gesundheitlich nicht so gut geht und ich aggressiv wirke. Seid mir einfach nicht böse. Ich muss das so schreiben. Da ist erstens die Gruppe der Mitläufer. Sie schreit an diesem Tag Hosanna und wenige Stunden später Kreuzigen. Das kann so ganz nah beieinander sein, kennst du vielleicht von dir. Gott hält das aus, auch dich, auch da, wo du einfach völlig von der Rolle bist. Gott hält dich aus, schon lange und immer. Die zweite Gruppe, Bewunderer. Sie ist bei jeder Jesus-Aktion dabei, aber hat die Liebe Jesu bisher noch nicht persönlich erfahren. Die finde ich allerdings die traurigste Gruppe, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sind so ganz nah dran an Jesus. Und die finden Jesus ganz toll. Aber die haben nie erlebt, dass Jesus wirklich in ihr Leben hineinkommt und so das umkrempelt, was da dringend mal verändert werden müsste und sollte. Das sind die, die ganz viel von Jesus wissen, vielleicht sogar schon eine Menge Wunder in ihrem Leben erlebt haben, aber immer noch so diese Distanz brauchen. Du, Jesus, komm mir nicht so nah. Ich will ja eigentlich, dass du in mein Leben eingreifst, aber immer nur dann, wenn ich da so gerade Bock drauf habe. Die aber nie wirklich gespürt haben, da ist einer für mich am Kreuz zugrunde gegangen. Da hat einer meine ganze Schuld getragen. Da hat Jesus alles, aber auch wirklich alles mit Gott für mich in Ordnung gebracht. Und da ist nichts mehr, was noch zu machen werde. Aber da fehlt immer noch das Ja, dieser letzte Schritt. Und die dritte Gruppe, Nachfolger werden sie im Neuen Testament oft genannt, diese Gruppe hat die Vergebung erfahren. Die haben das erlebt, dass Jesus ihnen ganz persönlich sagt, du, egal was in deiner Geschichte mal war, egal was heute passiert und egal was kommen wird, ich stehe auf deiner Seite. Ich bin der, der dir Gottes Frieden bringt. Ich bin der, der dir alle Schuld vergibt, restlos. Komm. Komm musst du schon selbst. Und das andere lass mich dann machen. Jesus sucht dich. Leute, die einfach ihr Leben ihm anvertrauen wollen, weil sie beginnen zu verstehen, das ist die beste Lebensmöglichkeit. Und die beste Überlebensmöglichkeit in die Ewigkeit hinein. Nächste Folie. Berührt dich Jesus Sterben für dich noch? Wir alle müssen wegen unserer Sünde sterben, aber das Todesurteil hat Jesus auf sich genommen, weil er will, dass wir leben, weil er will, dass du lebst. Für immer. Eigentlich sollte ich da am Kreuz hängen und zugrunde gehen. Das musst du dir einfach vorstellen. Ich brauche mal Bilder zum Glauben. Da liegt mein Kreuz, steht oben Name drauf, Reinhard Henseling. Die Kriegsknechte sind schon da, die Nägel liegen schon da, alles klar, kann gleich losgehen. Und in dem Moment, wo die römischen Soldaten mich da festklopfen wollen, da kommt so ein Fingerzeig vom Himmel und der heißt, ey, ihr habt den Falschen. Lass den Reinhard Henseling leben. Setz da deinen Namen ein. Lass die oder den XY leben. Hier ist ein anderer. Ich gebe euch einen anderen an seiner Stelle, an ihrer Stelle, an deiner Stelle, nämlich Jesus Christus, meinen Sohn. Den nagelt da fest und nagelt ihn fest mit der ganzen Schuld vom Reinhard oder von allen anderen, die jetzt hier sind. Und schmeißt die ganze Schuld auf den drauf, der hat es verdient. Der soll dafür jämmerlich zugrunde gehen. Das ist die Geschichte, die damals passiert ist am Kreuz. Da stirbt Jesus dein und mein Tod. Da werden wir eingetauscht gegen Jesus im wahrsten Sinne des Wortes. Das unschuldige Kind Gottes, Jesus, verblutet am Kreuz, damit das schuldige Kind, du und ich, wir die schuldigen Kinder, noch gerettet werden können. Die Chance haben, Gottes Liebe und Vergebung zu erfahren. Die Bibel sagt, Gott lud alle Schuld auf Jesus. Stell dir das vor, so ein Packesel, da wird einfach alles draufgeschmissen. Der ganze Dreck dieser Welt, das ganze Elend meines Seins. Alle Schuld kriegt er ab. Und er beschwert sich nicht. Er nimmt sie dir weg, dir und mir. Aus Liebe, weil er dich lieb hat. Er wird für dich und für mich bestraft und deshalb haben wir heute Frieden mit Gott. Noch ein Bild, da hängt Jesus am Kreuz und während er da hängt, schreit er laut, Mensch, bring mir deine Schuld. Mensch, bring alles. Egal, was schiefgelaufen ist in deinem Leben, bring's mir. Ich will es haben. Ich will es haben, bring es. Und ich sorge dafür, dass es dich nie mehr belastet. Das ist am Kreuz passiert. Für dich und für mich. Nächste Folie. Bewegt dich seine große Liebe wirklich noch? Das ist alles nicht neu, was da steht. Ich möchte es trotzdem heute hier sagen. Aus Liebe kam Jesus in unsere Welt. Aus Liebe gab er sein Leben für uns. Aus Liebe trug er die Sünde aller Menschen. Aus Liebe wurde er zum lebendigen Opfer. Aus Liebe trug er meinen und deinen Fluch. Aus Liebe schenkt er mir sein Leben. Schenkt er dir sein Leben, ein ewiges Leben bei Gott. Das war ein Tausch. Da tauscht Jesus dein Leben gegen seins. Und du kannst gehen. Mit dem Freispruch und mit dem neuen Leben, das er dir dazu gibt. Jesus sagt von sich selbst, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben gibt für einen anderen. Das habe ich aus Liebe für euch, für dich getan. Nächste Folie. Darf Jesus noch in dein Leben hineinwirken? Ist Jesus noch Herr deines Lebens? Oder hast du ihn schon ausgesperrt? Interessant, was da steht in Offenbarung 3. Merkst du es noch denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür und klopfe an. Wenn du mir die Türe öffnest, komme ich zu dir. Man dürfte annehmen, das ist an Leute geschrieben, die mit Jesus nichts am Hut haben. Völlig gefehlt. Das ist an eine fromme Gemeinde geschrieben. Damals. Und wenn wir das an uns heute hören, heißt das für mich persönlich eine ernstzunehmende Rückfrage. Spielt Jesus noch die erste Geige in meinem Leben? Darf er die erste Rolle spielen? Ist er der Herr, der Herrscher über meine Existenz? Ist er bereits draußen oder ist er noch drin? Bei dir, bei uns. Gewähren wir ihm noch das Bestimmungsrecht über uns, über unseren Alltag, über das Heute und das Morgen? Nächste Folie. Erwartest du noch irgendetwas von Jesus? Oder bist du inzwischen so abgelöscht, dass sein Feuer in dir noch flackert? Sei dir ganz sicher, er, Jesus, will es wieder anfachen. Er hat kein Interesse daran, das auszupusten. Rechnest du noch damit, dass Jesus etwas Neues in deinem Leben beginnen will? Er will gerne, aber nur, wenn du mitmachst. Er zwingt dich niemals zu irgendetwas. Glaubst du noch daran, dass Gottes guter Geist dir neue Freude, neue Begeisterung geben kann für deinen Glauben? Es ist dieselbe Kraft, die damals wirkte und heute. Es ist dieselbe Liebe zu dir. Die Bibel sagt, den geknickten Strohhalm wird er nicht abbrechen. Und auch den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Nächste Folie. Wie gehst du mit Jesus heute um? Ignorierst du ihn? Wie viele Menschen damals? Liebe kann sich nur ohne Druck und Zwang entfalten. Deshalb ist Gottes Liebe immer nur ein verbindliches Angebot. Ein Angebot an dich, aber ein verbindliches, ein ganz verbindliches. Jesus steht zu seinem Wort, zu jedem. Aber er zwingt dich zu nichts. Das ist nicht sein Stil. Es wäre völlig gegen Gottes Wesen. Aber Gottes Liebe ist auch kein Ramschartikel, den du jederzeit und überall billig bekommen kannst. Seine Liebe zu dir hat einen Preis. Der Preis ist bezahlt. Jesus hat es sein Leben gekostet. Die Bibel sagt, weil Gott uns so unbeschreiblich liebt, bietet er uns in Jesus neues Leben an. Das haben wir nicht verdient. Es ist Gottes Geschenk. Nächste Folie. Wie gehst du mit dieser Liebe Jesu um? Ich fasse zusammen. Berührt dich Jesu Sterben für dich noch? Bewegt dich seine große Liebe wirklich noch? Darf Jesus noch in dein Leben hineinwirken, hineinreden? Erwartest du noch irgendetwas von Jesus? Veränderung in deinem Leben? Ignorierst du seine Liebe? Jesus sagt, ich dränge mich dir niemals auf. Ich komme nur zu dir, wenn du mich einlädst. Nächste Folie. Jesu Friedens- und Rettungsangebot ist wie seine Liebeserklärung an dich. Jesus sagt hier, ich will dich immer lieben. Ich will dir immer vergeben. Ich will dir immer treu sein. Ich werde dich niemals verlassen. Ich werde immer zu dir stehen. Ich schenke dir ewiges Leben bei Gott. Was antwortest du Jesus jetzt? Was würdest du ihm jetzt gerne sagen? Stell dir vor, steht vor dir, schaust ihn an. Was sagst du ihm jetzt? Ich habe meine Antwort formuliert. Ihr könnt sie hier mitlesen. Es ist ein Angebot an dich, wenn du magst, kannst du es laut oder leise mitlesen, mitbeten. Christus, gilt deine Liebe immer noch? Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Du hast mir Gottes Liebe gebracht. Seitdem kann ich dich auch lieben, meinen Nächsten und mich selbst. Aber ich habe deine Liebe nur für mich selbst verschwendet und dabei den liebebedürftigen Mitmensch übersehen. Bitte vergib mir meine Gleichgültigkeit und meinen Egoismus. Christus, gilt deine Liebe immer noch? Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Du hast Frieden mit Gott für mich geschlossen. Ich brauche keine Angst mehr vor Gottes Zorn zu haben. Aber ich lebe in Unfrieden mit meinen Angehörigen. Und sie fürchten sich vor meinen unbedachten Reaktionen. Bitte vergib mir meine Lieblosigkeiten und mein Machtgehabe. Christus, gilt deine Liebe immer noch? Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Du hast mir alle Schuld des Lebens weggenommen. Ich bin frei und mein Gewissen ist entlastet. Aber ich rechne den anderen ihre Fehler vor. Ich übersehe nichts und vergessen will ich auch nichts. Bitte vergib mir meine Arroganz und meinen Kritikgeist. Christus, gilt deine Liebe immer noch? Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Du hast mich zu deinem Freund gemacht. Auf dich kann ich mich jederzeit und überall verlassen. Aber ich habe dich immer wieder im Stich gelassen und mich von dir abgewandt. Bitte vergib mir meine Untreue und meinen Verrat. Christus, gilt deine Liebe immer noch? Herr Jesus, du weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Ich habe schon zu viele Worte gesprochen. Verändere du mein Denken und Fühlen. Reinige und heilige mein Leben für dich, damit ich dir nachfolgen und dir dienen kann. Bitte vergib mir mein Schuldigwerden vor dir und anderen. Herr Jesus, danke, dass ich dich lieben kann, weil du mich liebst. Amen.